Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur Philosophie für Zwischendurch. Heute möchte ich mit euch über ein etwas ernsteres Thema sprechen. Eine ähnliche Frage wie die nach dem Sinn des Lebens. Das Thema heute ist nämlich der Tod. Ich denke, da wir so oft über das Leben gesprochen haben, müssen wir dem auch etwas Aufmerksamkeit schenken. Letzten Endes gehört er ja für jeden von uns dazu. Egal wer wir sind, wir wissen alle, dass wir irgendwann sterben müssen. Und nicht nur wir, sondern auch die Tiere und die Pflanzen. Alles eigentlich, was wir gerade sehen und was wir kennen, wird nicht von Dauer sein. Nicht einmal die Erde, auf der wir stehen, wird für immer da sein. Wir haben hier wieder ein Thema, bei dem sich Leute üblicherweise Sorgen um einen machen, wenn man sich zu viele Gedanken darüber macht. Nun, darüber muss ich euch wahrscheinlich nach der letzten Folge keinen Vortrag mehr halten. Mir geht es hier um die Wahrheitsfindung und ich werde deshalb ganz nüchtern über den Tod reden. Er scheint immer so ein Tabuthema zu sein. Und wie ich finde, schürt es bei den Leuten vermutlich noch weiter die Angst davor. Und genau darum wird es heute gehen. Die Frage, warum wir Angst vor dem Tod haben oder ob wir sie haben sollten. Nun gut, wie packen wir das an? Warum haben wir Angst vor dem Tod? Was ist denn überhaupt der Tod? Ganz simpel gesehen, er ist etwas, das jedem lebenden Wesen irgendwann passiert. Ein Punkt, ab dem das Bewusstsein mit der Wahrnehmung endet. Man könnte sogar sagen, dass die eigene Existenz endet. Nun gut, doch warum ist das so schlimm? Wieso hängen wir so an unserer Existenz? Weil sie uns offenbar positive Gefühle und Glück beschert. Und je mehr sie das tut, desto weniger will man, dass sie endet. Umgekehrt ist man dem Tod vielleicht eher zugeneigt, wenn man überwiegend negative Gefühle empfindet. Wobei ich ehrlich gesagt nicht denke, dass wir uns den Tod jemals wirklich wünschen. Doch dazu komme ich gleich noch. Jedenfalls ist der Tod gegenüber dem Leben ein offenbar neutraler Zustand. Da wir unserer Wahrnehmung und dem Bewusstsein beraubt sind, empfinden wir weder Lust noch Leid. Doch Menschen und andere Lebewesen sind nicht bereit dazu, ihre Lust wegzugeben, um kein Leid mehr empfinden zu müssen. Es ist ein Tausch, den keiner machen will. Und deswegen hat man Angst vor dem Moment, wenn einem diese Entscheidung abgenommen wird. Es ist eine Angst vor einer Gewalt von außen, die wir nicht kontrollieren können. Und um dieser Angst zu entgehen, gibt es zum Beispiel Religion. Nun, religiöse Vorstellungen werden hier in der Folge noch ein paar Mal auftauchen, aber ich werde sie nicht weiter verfolgen. Jeder kann gerne glauben, was er will, aber als Philosoph will ich erstmal das verfolgen, worüber wir ein bisschen mehr Gewissheit haben. Anderes überlasse ich den Theologen. Nun jedenfalls gibt es Vorstellungen eines Lebens nach dem Tod in eigentlich jeder Religion. Mit einigen Ausnahmen natürlich, ich bin ja auch kein Experte darin. Der Punkt scheint aber zu sein, dass das Bewusstsein normalerweise konserviert wird. Egal wo wir landen, dort können wir noch immer Lust empfinden. Und das tun wir, in einigen Vorstellungen sogar nur das. Es scheint notwendig für den Menschen zu sein, diesen Glauben zu haben, weil die Angst vor dem Tod derart groß ist. Gut, jetzt habe ich sehr oft die Angst erwähnt. Vielleicht hilft es uns, wenn wir sie etwas genauer einfangen. Also, was ist eine Angst? Wann hat man Angst? Bevor ich diese zwei Fragen aber beantworte, möchte ich sie erstmal in zwei Kategorien einteilen. Ich denke nämlich, dass nicht jede Angst gleich ist. Es gibt eine körperliche und eine intellektuelle Angst. Man könnte auch sagen, eine instinktive und eine überlegte Angst. Nun, wieso mache ich diese Unterteilung? Ich möchte herausfinden, zu welcher Angst die vor dem Tod tatsächlich gehört. Und vielleicht kann ich sie dann auf der einen oder anderen Ebene mildern. Nun gut, fangen wir einmal mit der körperlichen Angst an. Sie scheint sehr schwer zu kontrollieren zu sein. Wenn man vor etwas instinktiv Angst hat, kann man das nicht einfach so ändern. Denkt an die Höhenangst. Stellt euch vor, ihr hängt an einem Seil über dem Abgrund, das sehr gut gesichert ist. Ihr seid am Bauch, an den Beinen und an den Armen daran stark befestigt. Das Seil ist von Metall durchzogen und wird von beiden Seiten stark festgehalten. Ich kann jetzt noch weitermachen und beschreiben, wie sicher die Situation eigentlich ist, aber ihr versteht mich. Ihr hängt da und wisst zu 100%, dass ihr nicht fallen werdet. Und ihr wisst auch, dass ihr jederzeit gehen könntet und auch dann würdet ihr nicht fallen. Doch trotzdem schlägt euer Herz, ihr schwitzt, ihr zittert, denn ihr habt eben Höhenangst. Im Körper ist die Angst vor Höhen eingespeichert, da diese euch eben gefährlich werden können. Die körperliche Angst ist also konstant bei berechtigten und unberechtigten Ängsten vorhanden. Gut, um diese Einteilung auch zu erklären, kehren wir zu unserer Frage zurück. Was ist Angst? Zum Beispiel Höhenangst. Was ist das genau? Ganz grob gesagt, die Erwartung einer Situation, würde ich sagen. Und zwar eine Situation, die man an sich nicht erleben will, weil sie einem auf gewisse Weise schadet. Bei unserem Beispiel hat man Angst zu fallen, weil man weiß, dass man sich dann alle Knochen bricht. Und das würde natürlich wehtun. Das Leid ist es, was einem Angst macht. Denn wenn der Aufprall nicht Schmerzen oder Verletzungen verursachen würde, wäre er einem wahrscheinlich egal. Also nicht nur in diesem Beispiel, denn man hätte trotzdem instinktiv Angst. Aber stellt euch eine Welt vor, in der ein solcher Fall nie Schmerzen verursachen oder zum Tod führen würde. Dann hätten wir diese Angst gar nicht erst und sie wäre auch unberechtigt. Also können wir hier ganz einfach aufzeigen, was unberechtigte und was berechtigte Ängste sind. Eine berechtigte Angst liegt vor, wenn man Angst vor einer Situation hat, die einem Schaden zufügen wird, die auch möglich ist. Und natürlich sollte die Angst auch widerspiegeln, zu welcher Wahrscheinlichkeit diese Situation eintreten kann und wie viel Schaden sie anrichtet. Wenn man dagegen sehr viel Angst vor einer Situation hat, die gar nicht passieren kann, ist die Angst unberechtigt. Wenn diese Situation sehr unwahrscheinlich ist, kann man die Angst vielleicht übertrieben nennen. Die Angst ist auch dann unberechtigt, wenn man eine Situation nur für eine hält, in der einem Schaden zugefügt wird, aber dann tatsächlich gar nichts passiert. Also gut, kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Wenn ihr, wie ich gesagt habe, überhaupt nicht herunterfallen könnt, ist jede Angst unberechtigt. Doch je weniger ihr gesichert seid, desto berechtigter ist es, Angst zu haben. Ganz einfach also. Doch den Körper kann man davon eben nicht so leicht überzeugen. Deshalb habe ich gesagt, dass die körperliche Angst immer konstant bleibt. Egal ob eine Angst unberechtigt ist oder nicht, ob ihr körperliche Angst empfindet, entscheidet normalerweise euer Instinkt. Es ist natürlich möglich, sich Angst abzutrainieren, aber auch dann arbeitet man eben an diesen Instinkten. Was ist aber mit der intellektuellen Angst? Nun, das ist die andere Seite. Sie ist sehr viel einfacher zu kontrollieren, und zwar durch rationale Überlegung. Ihr überlegt euch, ob ihr bei einer Situation Schaden nehmen würdet, und wenn nicht, habt ihr keine Angst mehr. Deshalb ist der Unterschied zwischen berechtigten und unberechtigten Ängsten hier wichtiger. Nehmen wir uns einmal den Klimawandel als Beispiel. Wir hier in Deutschland haben noch nicht wirklich starke Auswirkungen davon mitbekommen. Klar, der Schnee kommt jetzt nicht mehr so schnell im Winter und bleibt nicht mehr so lang, aber das ist ja gar nichts. Wenn man sich tatsächlich stark betroffene Gebiete auf der Welt anschaut, sind wir hier noch gut dran. Und deshalb haben wir instinktiv eigentlich keine Angst. Wir sehen quasi nichts davon direkt vor uns und bekommen nicht wirklich viel mit. Und auch hatten wir noch nie eine solche Situation. Woher sollte unser Körper also diese Angst haben? Doch intellektuell können wir das. Wir können voraussehen, dass unser Leben auf diesem Planeten immer schwieriger werden wird und daraus Angst ziehen. Und auch hier können wir überlegen, wie berechtigt diese Angst ist. Wenn wir zum Beispiel zum Ergebnis kommen, dass es eigentlich keinen Klimawandel gibt, dann passiert nichts weiter. Wir hatten ja keine körperliche Angst, also ist das Thema gegessen. Und deshalb haben wir über diese Angst mehr Kontrolle. Und doch ist es nicht so ganz schwarz und weiß mit den beiden Arten der Angst. Denn natürlich haben sie einen Einfluss aufeinander. Zum Beispiel kann eine intellektuelle Angst zu einer körperlichen Angst führen. Wenn man sich davon überzeugt hat, dass morgen die Welt untergeht, lässt der Körper nicht lange auf sich warten. Doch häufiger ist eigentlich die umgekehrte Art. Dass körperliche Ängste nicht richtig reflektiert und bearbeitet werden und somit ganz einfach zu intellektuellen Ängsten werden. Denkt an die Höhenangst. Normalerweise, wenn man so über dem Abgrund hängen würde, würde man nicht einfach nur instinktiv Angst haben. Nein, einem würden Zweifel kommen. Ist dieses Seil wirklich dick genug? Was ist, wenn es mich nicht hält? Was ist, wenn einer der Pfeiler wegbricht? Und so weiter. Und so lenkt der Körper unser Denken. Und das ist auch logisch, denn beides befindet sich in uns. So, aber genug davon. Ich bin schließlich kein Psychologe. Was holen wir hier für den Tod heraus? Wir haben eine körperliche, instinktive Angst, die sich hartnäckig gegen jede Überlegung wehrt, und wir haben eine überlegte Angst, die man ganz einfach rational beenden kann. Wahrscheinlich habt ihr schon erraten, wozu die Angst vor dem Tod führt, oder? Richtig, das ist eine sehr tief verwurzelte körperliche Angst. Denn ich garantiere euch, durch kein Wort, das ich hier sage, kann ich sie euch nehmen. Auch ich werde sie sicher nicht verlieren. Aber wir könnten sie mildern. Doch warum haben wir eigentlich instinktiv Angst davor? Wir sind ja noch nie gestorben, also kann es keine Erfahrung sein. Außerdem wird uns ja wie gesagt nicht direkt geschadet. Zumindest spüren wir in der Nachfolge nichts mehr. Naja, der Tod steht im Gegensatz zu allem, was wir sind. Wir sind, wir existieren. Allein darin widerstehen wir ja schon dem Tod. Denn er umfasst alles, was nicht mehr ist, was gestorben ist. Und dieses Sein von uns ist eben, was wir haben. Es gibt uns den Rahmen für das vor, was wir wollen und für das, was wir nicht wollen. Aber ohne unser Sein fehlt dieser Rahmen. Es ist ein bisschen wie bei einer Brille. Nehmen wir an, ihr hättet eine starke Sehschwäche. Und ohne Brille würdet ihr nur Flecken mit unterschiedlicher Farbe sehen. Deshalb braucht ihr sie, um sagen zu können, was schön aussieht und was nicht. Und das endet, wenn die Brille weg ist. Man kann mit der Brille auch nicht die Sicht eines Blinden sehen. Und natürlich will man das auch nicht. Genau so ist es nämlich beim Sein. Ohne das Sein, das heißt ohne den Willen, könnt ihr gar nichts erleiden oder erwünschen. Wir hatten es schon bei der Folge zum Sinn des Lebens. Nach Sartre existiert der Mensch nicht ohne seinen Willen. Naja, und genau so wie ihr ohne Brille nichts hässlich finden könnt, könnt ihr ohne Willen und auch ohne Gefühle nichts schmerzhaft finden. Aber dafür muss euer Sein verschwinden. Aber mit jeder Sekunde, die wir auf der Erde sind, trotzen wir dem Tod und versuchen unseren Rahmen zu erhalten. Wenn man keine Angst vor dem Tod hätte, würde man diesen Kampf wahrscheinlich auch gar nicht so lang kämpfen, oder? Denn es ist anstrengend genug. Gut, es macht also wohl intellektuell wenig Sinn, Angst vor dem Tod zu haben, doch körperlich umso mehr. Und jetzt kommt's, man kann sich als lebendes Wesen den Tod auch nicht wünschen. Und das sage ich ganz generell für alle Menschen. Niemand will wirklich sterben. Der Wunsch scheint doch so ein bisschen das Gegenteil der Angst zu sein, nicht wahr? Denn was ist ein Wunsch? Naja, die Erwartung einer Situation, von der man unbedingt will, dass sie eintritt. Wie zum Beispiel ein gutes Ergebnis bei einem Fußballspiel. Und je nachdem, wie wahrscheinlich die erwünschte Situation ist, ist der Wunsch realistischer oder weniger realistisch. Und warum wünscht man sich solche Situationen? Weil man eben im Ergebnis Glück empfinden will. So ganz generell gesagt. Aber über den Tod habe ich schon gesagt, dass wir weder Lust noch Leid spüren können, wenn er gekommen ist. Also ist es fest, kein Mensch will sterben oder kann sterben wollen. Stopp, ich weiß, was ihr sagen wollt. Und dazu hatte ich ja versprochen zu kommen. Was ist mit suizidgefährdeten Menschen? Die wollen doch ganz offensichtlich sterben. Scheinbar. Ein suizidgefährdeter Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er in seinem Leben unverhältnismäßig viel Leid erlitten und wenig Lust erlebt hat. Oder zumindest in letzter Zeit. Und auch da kommt es sehr darauf an, wie die eigene Sicht der Person ist. Jedenfalls scheint ihm das Leben nicht mehr lebenswert zu sein, aus diesem Grund. Denn die Person rechnet damit, dass es auch weiterhin so gehen wird, dass sie auch weiterhin mehr Leid als Lust empfinden wird. Doch was will sie eigentlich? Will diese Person wirklich sterben? Gedanken, die so einen Menschen typischerweise umkreisen sind, es wird ihnen leid tun oder ich will nur meine Ruhe haben oder es macht keinen Spaß mehr hier. Nun, was sind das für Gedanken? Eigentlich hören die sich gar nicht so sehr nach Tod an, oder? Es wirkt eher, als würde die Person ein neues Leben anfangen wollen. Sie möchte von ihren Mitmenschen bemitleidet werden, will den eigenen Frieden und mehr Freude empfinden. Doch das sind alles Dinge, die einem der Tod nicht bietet. Nicht nur kann man das Mitleid nicht mehr bekommen oder die Freude empfinden, man hat auch keinen Frieden. Man hat gar nichts mehr. Man ist nämlich auch nichts mehr und damit verschwindet auch die Fähigkeit, etwas zu haben. Auch kann man im Tod gar nicht mehr wollen oder wünschen. Der Tod ist also gar nicht wünschbar. Man kann sich nicht wünschen, sich nichts mehr zu wünschen. Es scheint zwar so, als würden es Religionen wie der Buddhismus praktizieren, doch unter einem gewissen Ziel. Man will die Erlösung und den Frieden. Seht ihr? Wieder ein Ziel. Wenn sich übrigens Buddhisten unter euch befinden, könnt ihr mir gern widersprechen. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, nichts zu wollen oder kein Ziel zu haben. Das ist mit dem Willen gar nicht fassbar. Genau wie bei der Brille von eben. Man kann nicht sehen, wie es ist, blind zu sein. Und das ist auch der Grund, weshalb der Tod moralisch so sehr abgewertet wird. Wieso wir alle Angst vor ihm haben und ihn unbedingt vermeiden wollen. Er steht ganz einfach allem entgegen, was wir sind und tun. Wir können ihn uns nicht wünschen, weil unser Willenskonzept auf ihn nicht anwendbar ist. Wir können ihn eigentlich noch nicht einmal fürchten, weil auch das nicht passt. Er bleibt also unsere körperliche Angst, die aber wichtig ist. Unsere Angst vor dem Tod bringt uns dazu, die Anstrengungen des Alltags auf uns zu nehmen. Überlegt doch einmal, wie viel wir eigentlich immer wieder investieren, um nicht zu sterben. Klar, wir leben nicht nur, um nicht zu sterben. Aber überlegt euch, woher eure Wünsche eigentlich wirklich kommen. Also, der Tod ist eine intellektuell unberechtigte, aber eine körperliche notwendige Angst. Und das ist wohl auch gut so, denn sonst wären wir vielleicht gar nicht mehr hier. Doch genug von mir. Was sagen denn die alten Philosophen dazu? Ich weiß, ich habe Platons Politeia jetzt schon zu vielen verschiedenen Themen zitiert, aber es ist einfach ein echt gutes Buch. Platon redet darin zwar nicht direkt über den Tod, aber über das Alter, die Vorstufe zum Tod und eine Angst, die auch viele Menschen teilen, die Angst, alt zu werden. Es ist auch eine sehr ähnliche Angst zu der vor dem Tod, denn man befürchtet, weniger bis keine Freude mehr empfinden zu können. Und genau das ist es, was auch Platon sagt. In dem Buch sagt es aber natürlich Sokrates. Dieser redet ganz am Anfang mit dem alten Kephalos über das Altern. Genau ein Kapitel, bevor es um Gerechtigkeit und den Staat geht. Ein interessant gewählter Einstieg. Zunächst sagen die beiden genau das, was wir auch gesagt haben. Das Alter wird als Leiden gesehen, das jeden befallen wird. Man verliert an körperlichen Fähigkeiten und wird darüber hinaus noch öfter krank. Doch Kephalos sagt, dass er diese Situation eigentlich als einen Grund zur Freude sieht. Er ist der Meinung, dass das Leben für ihn friedlicher geworden ist. In der Jugend, erinnert er sich zurück, wurde er von rasenden Herrschern unterdrückt, die ihm keine Ruhe gelassen haben. Was Kephalos damit meint, ist die Liebe. Er will sicher nicht sagen, man könnte im Alter nicht mehr lieben, aber er redet von der jungen und triebhaften Liebe. Und klar, während man noch jung ist, stellt sie einem das ganze Leben auf den Kopf und ist teilweise ziemlich anstrengend. Sie hat auch viele andere Seiten, aber das hier ist ja auch keine Folge über die Liebe. Weiter sagt er, dass es eine Charaktersache ist, wie man mit dem Alter zurechtkommt. Ist man maßlos und will immer alles haben, hat man sein ganzes Leben lang zu kämpfen, bis ins Alter. Ist man aber genügsam, ist selbst die Jugend weniger anstrengend und angenehmer. Sie reden auch darüber, dass man frommer im Alter wird und sich überlegt, ob man gut gelebt hat. Doch wie gesagt, das theologische Thema wird hier erstmal keine Rolle spielen. Ich lasse das Gesagte jetzt erstmal so unkonkret stehen. Denn Platon hat hier eine sehr interessante Sache gesagt. Anscheinend ist es nicht schlimm, bestimmte Sachen nicht mehr zu können, wenn man sie gar nicht mehr will. Man ist im Alter wohl zunehmend abgekämpft vom Leben und genießt daher die Ruhe. Klar, alt zu sein ist nicht dasselbe wie tot zu sein, nicht einmal annähernd. Man hat eben andere Interessen als früher und es ist natürlich auch wahr, dass es gewisse Dinge gibt, die man gerne tun würde und nicht mehr kann. Man ist ganz klar nicht willenlos. Aber das zeigt vielleicht, dass es nicht schlimm sein muss, bestimmte Sachen nicht mehr zu können, wenn man sie auch gar nicht mehr will. Dass es eigentlich egal ist. Wenn man etwas nicht mehr will, ist es einem auch egal, wenn es fehlt. Und wie wir bereits gesagt haben, kann man nach dem Tod gar nichts mehr wollen. Platon war Historikern zufolge übrigens ungefähr 40 bis 60 Jahre alt, als er diesen Dialog geschrieben hat. Man ist sich leider nicht sicher, aber man weiß, dass dieser ungefähr in der Mitte von seiner Dialogserie kam. Also ja, er selbst war nicht uralt zu der Zeit. Aber 40 bis 60 Jahre waren im alten Griechenland auch nicht gerade wenig. Ich denke also, wir können ihm glauben. Doch wenden wir uns dem Tod zu. Es gibt einen zweiten Dialog, in dem es genau darum geht. Mit seiner Herkunft ist es aber schwierig. Er wurde zunächst Platon zugeschrieben, denn er tauchte in dessen Schriften auf und ist in demselben Stil geschrieben. Sokrates ist die Hauptperson und vertritt im Grunde eine Position, die auch Platon vertreten hätte. Aber dieser Dialog ist nicht von ihm. Das wurde bereits in der Antike herausgefunden. Er muss es irgendwie in die Schriften der Akademie Platons geschafft haben und wurde nicht weiter hinterfragt. Nun, man kann davon halten, was man will. Viele haben gesagt, das sei eine dreiste Fälschung und ein Versuch, Platon zu imitieren. Doch ich bin eher Anhänger der modernen Sicht, in der der Dialog eher als Ehrung angesehen wird. Ich meine, der Verfasser ist bis heute unbekannt, denn er hat seinen eigenen Namen nirgends vermerkt. Also konnte er auf Ruhm schon einmal nicht ausgewiesen sein. Auch hat der Verfasser Platon nicht wirklich falsche Worte oder falsche Meinungen in den Mund gelegt, denn der Dialog fügt sich gut in die Reihe ein. Wahrscheinlicher ist es daher, dass diese Person Platons Lehren sehr genau verfolgt hat. Und dann war sie so begeistert davon, dass sie sich einmal selbst an diesem Schreibstil versuchen wollte. Und es ist ihr auch gut gelungen, muss man sagen. Also, zum Dialog. Der Dialog heißt Axiochos, genau wie die Person, um die es geht. Axiochos, ein ebenfalls sehr alter Mann, liegt nämlich im Sterben und lässt daher Sokrates rufen. Dieser soll ihn nämlich mit seinen Reden trösten und ihm die Angst nehmen. Also unterbricht Sokrates seinen Spaziergang und eilt herbei. Und Axiochos hat tatsächlich sehr große Angst. Er beklagt, dass er mit dem Tod für immer die Fähigkeit verlieren wird, die schönen Dinge auf dieser Welt zu sehen. Und alle seine Güte wird er auch verlieren. Doch Sokrates wendet ein, dass Axiochos hier einen Widerspruch begeht. Ähnlich wie wir eben führt er aus, dass dieser auf der einen Seite beklagt, seine Sinne zu verlieren, aber auf der anderen Seite das, was er mit ihnen wahrnehmen kann. Denn es ist kein Wert mehr in seinen Gütern, wenn er sie nicht mehr sehen kann. Entweder also sollte er nur den Verlust der Sinne beklagen oder den der Güter. Aber wenn beides gleichzeitig passiert, gibt es gar keinen Grund zur Trauer. Wobei die Trauer um die Wahrnehmung allein schon etwas widersinnig ist. Aber das stellt Axiochos natürlich nicht zufrieden. Er hat eben einen Logikfehler begangen, toll. Aber der Punkt ist ja, dass er weiterhin leben will. Und auch das stellt Sokrates in Frage. Er fragt den Sterbenden nämlich, ob das Leben denn wirklich so toll ist. Denn eigentlich ist es mit ständigem Leid behaftet. Ein Körper zu haben heißt, zu leiden. So kommt man als Baby bereits heulend auf die Welt. Wenn man älter ist, wird man in eine Schule gesteckt. Und dann muss man gegen den eigenen Willen Dinge lernen, die einen gar nicht interessieren. Und dann, wenn man sich da endlich durchgehangelt hat, soll man auch noch aus all diesen schmerzhaften Lektionen sich die eine heraussuchen, die einem am besten gefallen hat. Man soll dann nämlich seinen eigenen Weg finden und einen Beruf beginnen. Und keiner hilft einem dabei, man muss sich seine Wahl sogar noch hart erkämpfen. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, wird man dabei immer älter und schwächer. Man kann also diese ganzen Kämpfe noch nicht einmal ewig durchhalten. Und man will das auch nicht, denn man wird müde. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass man Zeit seines Lebens nicht so wirklich Kontrolle darüber hat. Man ist die ganze Zeit Effekten von außen ausgesetzt, wie dem Wetter, den Lehrern, der Familie, den Herrschern und noch viel mehr. Man taumelt also durch das ganze Leben, wird von der Umwelt hin und her geworfen und kämpft, bis man nicht mehr kann. Und dann will man wirklich noch weiterhin leben? Doch auch das stellt Axiochos nicht zufrieden. Klar, das Leben kann schlecht sein, aber bei der ganzen Aufzählung hat Sokrates die guten Seiten vergessen. Dann zitiert er noch den Philosophen Epikur, der einmal gesagt hat, wenn ich bin, ist der Tod nicht, und wenn der Tod ist, bin ich nicht. Also eigentlich gibt es gar keinen Grund zur Sorge. Der Tod hat nämlich gar nichts mit uns zu tun. Er betrifft uns nicht, weil er nur dann kommt, wenn wir schon weg sind. Warum sollten wir uns also Sorgen machen? Letzten Endes ist für unser Leben nur alles das relevant, was wir wahrnehmen können, und dazu gehört nicht der Tod. Leider kann Sokrates letzten Endes den armen Axiochos nur durch Erzählungen von der unsterblichen Seele trösten. Ein innerer, harter Teil von einem selbst, der den Tod überlebt und den Körper abwirft und damit auch das Leid. Diese Seele erhält sich aber ihr Bewusstsein. Doch hier sind wir wieder beim theologischen Teil angelangt. Zugegeben, man kommt sehr schnell hierhin, wenn man sich Gedanken über den Tod macht. Doch was machen wir mit dem Dialog? Im Grunde hat er viele der bekannten Punkte schon genannt. Ich möchte für euch einmal zusammenfassen, was wir denn bisher alles haben. Wir haben eine starke körperliche Angst vor dem Tod, weil er außerhalb unseres Seins liegt. Alles, was wir tun und denken, richtet sich darauf aus, dass wir existieren. Wir können gar nicht außerhalb von dem denken, was wir wollen und nicht wollen. Und daher macht uns der Tod auch Angst, weil wir keinen Anhaltspunkt haben. Auch können wir ihn nicht wollen, denn wir können das Wollen gar nicht auf ihn anwenden. Die Angst vor dem Tod scheint aber auch das zu sein, was uns ausmacht. Immerhin versuchen wir ihn jeden Tag zu vermeiden. Und am Leben zu bleiben ist eine solche Anstrengung, dass wir sonst wohl einfach sterben würden, wenn wir nichts gegen den Tod hätten. Wie der unbekannte Verfasser Sokrates sagen lässt, ist das Leben ein einziger Kampf. Und auch wenn es sicher schön sein kann, sind wir nie ganz vom Leiden befreit und werden die ganze Zeit von äußeren Einflüssen gelenkt. Die Angst vor dem Tod ist also ganz klar eine körperliche Angst, die instinktiv und sehr schwer zu bekämpfen ist. Deshalb stufen wir ihn auch moralisch so stark ab. Außerdem ist das der Grund, weshalb eigentlich alle Religionen den Tod thematisieren. Sie alle bieten eine Aussicht auf ein Leben nach dem Tod, das quasi genauso aussieht wie jetzt. Wir können weiterhin wollen und nicht wollen. Auf intellektueller Ebene hat diese Angst vor dem Tod also auch einen sehr starken Einfluss, doch den kann man zurückdrängen. Wir müssen uns nicht davor fürchten, alles zu verlieren, wenn wir es eh nicht mehr wollen. Dass es nicht schlimm ist, bemerken wir im Beispiel zum Alter bei Platon, wenn wir bestimmte Dinge aus unserer Jugend nicht mehr wollen. Denn dann stören wir uns auch nicht mehr daran, wenn sie fehlen. Ängste richten sich eigentlich auf Situationen, bei denen uns geschadet wird. Doch der Tod ist kein Schaden an uns, denn wir können dann gar keinen Schaden mehr wahrnehmen. Und Epikur sagt, dass der Tod uns ohnehin nichts angeht, denn er kommt nur dann, wenn wir schon weg sind. Also gibt es nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Doch was meint Epikur eigentlich damit? Und wie soll uns das jetzt genau die Angst vor dem Tod nehmen? Dafür ziehe ich zwei weitere Philosophen heran, die etwas moderner sind. Ich habe sie auch schon in der Folge zum Sinn des Lebens erwähnt, Martin Heidegger und Jean-Paul Sartre. Es ist sehr interessant, es sind zwei Existenzialisten, die quasi zur gleichen Zeit gelebt haben und sehr ähnliche Theorien hatten. Doch zum Tod hatten sie eine fundamental unterschiedliche Sicht. Nun, da ich ihn schon bei dem Sinn des Lebens so lange hatte und ihr seine Sicht wahrscheinlich noch besser kennt, möchte ich erst über Sartre und sein Das Sein und das Nichts reden. Er hat eine sehr negative Sicht auf den Tod. Ihr erinnert euch ja daran, dass er gesagt hat, der Mensch sei ein freies Wesen. Nun, der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er denken kann, was er will, und sein Leben ausrichten kann, wie er will. Wir haben zu jeder Zeit unseres Lebens einen gewissen Plan, der von einem Willen gesteuert wird. Jetzt zum Beispiel möchte ich diese Podcast-Folge aufnehmen. Und dann möchte ich weiter in der Philosophie forschen, bis ich vielleicht einmal darin arbeiten kann. Das ist ein Plan, ein Lebenssinn. Ich bin frei dazu, jeden Plan zu machen, den ich will. Aber Achtung, ich bin deswegen nicht gleich frei, alles zu tun, was ich will. Es geht um Denken und Wollen. Ich kann auch Dinge hoffen, die gar nicht passieren können. Nun jedenfalls beendet der Tod dieses Spiel. Und zwar definitiv. Der Tod begrenzt unsere Freiheit, denn alle unsere Lebenspläne lehnen sich an ihn an. Letzten Endes will ich arbeiten, damit ich Geld verdiene, damit ich Essen kaufen kann und nicht sterbe. Auch die anderen Lebensentscheidungen haben am Ende den Hintergrund, nicht sterben zu wollen. Der Witz ist aber, dass das trotzdem passiert. Und wo ist der Sinn, so lange dem zu widerstehen, wenn es dann doch kommt? Wo ist der Sinn einer Lebensplanung, die den Tod verhindern soll, aber es gar nicht tut? Der Tod rafft unser Sein dahin und zerstört unsere Pläne. Und zwar irgendwann. Denn wir wissen nicht einmal, wann es passieren wird und was passieren wird. Der Tod ist am Ende der Grund, weshalb unser Leben sinnlos ist. Und deswegen ist es auch berechtigt, Angst vor ihm zu haben. Er nimmt uns nämlich das, was wir immer erhalten wollen und was uns ausmacht. Unsere Freiheit. Ziemlich pessimistisch, nicht wahr? Hier ist der Tod im Grunde eine unbesiegbare Macht von außen, der wir ausgeliefert sind. Aber vielleicht erinnert ihr euch, Sartre hat unsere Freiheit nicht nur in einem positiven Licht gesehen. Sie führt dazu, dass wir keine Stabilität in unserem Leben haben können und immer etwas anderes wollen. Und so taumeln wir von Wunsch zu Wunsch, bis wir nicht mehr können. Auch dass der Tod unseren Sinn nimmt, ist eigentlich nicht tragisch. Wie ich euch in der zweiten Folge schon gesagt habe, ist das eigentlich sogar ganz gut so. Der Tod hat hier also insofern nichts mit uns zu tun, als dass er außerhalb von uns liegt und tut, was er will. Ganz egal, was wir gegen ihn unternehmen. Nun keine Sorge, wenn euch das nicht beruhigt. Mich nämlich auch nicht. Aber es gibt auch eine alternative Sicht auf den Tod, von Heidegger. In seinem Werk Sein und Zeit lehrt er uns, den Tod nicht nur als eine Kraft von außen zu sehen, die uns alles wegnimmt. Heidegger sieht das Sein genau wie Sartre, auch wenn er nicht den Begriff der Freiheit benutzt. Beim Tod hebt er hervor, dass unser Sein unfertig ist. Und das ergibt auch Sinn. Wir machen ständig Pläne und wollen etwas, aber wir sind nie zufrieden. Denn wenn wir etwas haben, wollen wir wieder etwas anderes. Wie auch Sartre gesagt hat, unsere Freiheit führt dazu, dass wir immer etwas anderes wollen. Selbst wenn man hat, was man will und es auch weiterhin will, will man es eben erhalten. Und das ist auch ein neuer Wunsch. Heidegger sagt, dass man sich immer mehr Möglichkeiten vorstellen kann, als man tatsächlich verfolgen kann. Allein wenn ihr irgendetwas tut, habt ihr doch sicher schon 1000 Dinge im Kopf, die ihr auch verfolgen könntet. Doch könnt ihr 1000 Dinge gleichzeitig machen? Also ich nicht. Wir sind, wie man sieht, von unserem Sein her unvollständig. Und da kommt der Tod ins Spiel. Denn Heidegger sagt, dass er es am Ende ist, der uns vervollständigt. Interessante Betrachtungsweise, nicht wahr? Aber es ergibt Sinn, denn denkt er mal nach. Alles, wonach wir streben, erreichen wir im Tod quasi. Wir essen, damit wir keinen Hunger leiden, was ein sehr häufiger Wunsch im Leben ist. Wir versuchen, maßvoll zu sein und nicht alles auf einmal zu wollen. Das ganze Leben lang kämpfen wir mit unserem Willen, der unsere Handlungen lenkt und uns lauter Dinge tun lässt. Wir haben ständig neue Pläne, die normalerweise nicht einmal wirklich aufgehen. Und dann kommt der Tod und vervollständigt unser Sein. Wir haben keinen Hunger mehr, empfinden keinen Leid und sind von dem Willen befreit. Doch es gibt eben ein Problem mit dem Tod. Er vervollständigt nicht nur unser Sein, sondern er beendet es auch. Deshalb bekommen wir das nie mit. Und daher auch der Rückgriff auf Epikur. Der Tod hat am Ende gar nicht so viel mit uns zu tun. Er kann nicht kommen, während wir da sind. Es gibt einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen Sartre und Heidegger. Sartre sagt, der Tod nimmt dem Leben den Sinn. Und obwohl Heidegger ihm nicht widerspricht, hebt er die Bedeutung des Todes für uns hervor. Denn was wäre denn unser Sinnentwurf ohne Tod? Er hätte doch gar keine Struktur, oder? Hätten wir an irgendetwas Freude, würden irgendetwas machen wollen, wenn wir nicht sterben würden? Gäbe es ohne den Tod überhaupt den Willen oder auch die Freiheit? Nach Heidegger ist der Tod keine Kraft von außen, sondern von innen. Sie ist genau in uns, jedem Einzelnen von uns. Denn niemand kann für uns sterben. Der eigene Tod ist etwas Persönliches, das uns niemand abnehmen kann. Und er gehört auch sehr viel mehr zum Alltag, als wir uns oft klar machen. Je älter man wird, desto offensichtlicher wird es, dass man eigentlich mit jedem Tag ein bisschen stirbt. Und daher ist die Angst vor dem Tod auch wichtig, denn sie lenkt unser Leben in eine bestimmte Richtung. Nun gut, was machen wir denn mit Heidegger? Der Tod scheint nicht gegen uns, sondern für uns zu arbeiten. Denn das ganze Leben kämpfen und kämpfen wir, um vollkommen zu werden. Und dann eines Tages fügt sich der Tod als das fehlende Stück an. Während unser Sein endet, wird es vervollständigt. Daher gibt uns der Tod im Grunde alles, was wir haben. Man könnte fast sagen, dass wir ihm unser Leben verdanken. Denn an ihm richten wir uns aus. Ohne ihn wäre unser Leben nicht dasselbe. Wahrscheinlich wäre es nicht einmal lebenswert. Deshalb müssen wir eine gewisse Angst vor dem Tod haben. Doch wir haben die Gewissheit, dass unser unvollkommenes Sein irgendwann seine Vervollständigung erhalten wird. Soll das heißen, dass wir den Tod also doch wollen sollen? Verlange ich von euch, dass ihr intellektuell die Vervollständigung wollen sollt und körperlich nicht? Nein, das tue ich nicht. Wir sollten den Tod nie wollen, abgesehen davon, dass das technisch gesehen nicht einmal geht. Stellt es euch vor wie einen guten Film. Habt ihr wirklich Lust, in den Blockbuster des Jahres zu gehen und nur das Ende zu sehen? Die Geschichte ist dann ja fertig und ihr wisst, wozu sie geführt hat. Ihr habt die wichtigsten Infos. Aber dafür schaut man keine Filme, nicht wahr? Nein, ihr wollt natürlich die Handlung verfolgen und mitfiebern, euch fragen, wie es weitergehen wird. Ihr wollt trauern, wenn jemand von den Guten stirbt und triumphieren, wenn die Hauptperson den Antagonisten besiegt. Ist es nicht beim Leben auch ein bisschen so? Ihr könntet ja direkt zu dieser Vervollständigung übergehen, aber dann war's es doch. Besser ist es doch, alles zu genießen, was man kann. Und dann, wenn man müde ist und genug hat, sich dem Ende zu stellen. Und letzten Endes wird sich damit alles zusammenfügen, egal wie das Leben war. Wie ich finde, ist das ein sehr beruhigender Gedanke. So, jetzt habe ich euch viele Theorien vorgestellt. Und es war diesmal sicher alles etwas komplizierter als sonst. Der Tod ist kein sonderlich gut greifbares Thema. Unsere Eingangsfrage war, warum haben wir Angst vor dem Tod? Und ich denke, diese Frage haben wir jetzt geklärt. Eigentlich ist es paradox, den Tod zu fürchten, denn normalerweise hat man Angst vor Schaden, der einem passiert. Doch der Tod nimmt uns auch unsere Wahrnehmung, sodass wir kein Leid erfahren. Aber Glück eben auch nicht, aber auch das stört uns dann nicht mehr. Daher ist die intellektuelle Angst eher weniger gerechtfertigt. Aber auf körperlicher Ebene hat diese Angst einen wichtigen Hintergrund. Der Tod liegt außerhalb unseres Seins und der Körper ist nun mal das Sein. Wir können den Tod weder wollen noch nicht wollen und das macht ihn so unfassbar. Genauso wenig, wie man durch die Brille Blindheit sehen kann. Da wir aber so viel dagegen unternehmen zu sterben, ja sogar unsere Existenz selbst heißen muss, dass wir den Tod trotzen, müssen wir ihn fürchten. Auf instinktiver Ebene eben. Und Platon zeigt uns, dass wir bereits während wir leben unseren Willen für gewisse Dinge verlieren. Und das stört uns auch nicht, sondern es ist uns egal. Teilweise freut uns das sogar, denn etwas zu wollen kann ganz schön anstrengend sein. Auch wenn diese Freude nach dem Tod natürlich nicht mehr möglich sein wird. Unser anonymer Verfasser meint schließlich, dass wir nach Epikur den Tod ohnehin nicht zu fürchten haben. Er kommt ja nach uns und hat damit nichts mehr mit uns zu tun. Wir sind nicht mehr da, wenn er kommt. Der Tod ist also nicht unsere Sache. Dem sind wir jetzt weiter nachgegangen und auf Sartre gestoßen, der uns sagt, dass der Tod tatsächlich außerhalb unserer Reichweite liegt. Was er aber tut, ist, uns das Leben, unsere Freiheit und unseren Sinn zu nehmen. Denn wir können nichts gegen ihn ausrichten, egal was wir versuchen. Heidegger hebt aber hervor, wie wichtig der Tod für unser Leben ist. Er gibt dem Leben die Struktur, die es hat und braucht. Und wenn man seinen Kampf zu Ende gekämpft hat, vervollständigt er einen und beendet das Sein. Er ist zwar ein Teil von uns, aber sein Wirken bekommen wir nicht mehr mit. Deshalb sagt Heidegger, dass er mit uns nicht so viel zu tun hat. Sollten wir also vor dem Tod Angst haben? Nun, auf einer körperlichen Ebene schon, aber das ist sowieso gegeben. Doch intellektuell? Nein. Macht euch keine Sorgen, der Tod ist genau da, wo er sein soll. Er beschert einem ein gutes Leben, ironischerweise, und wenn es langsam anstrengend wird, kommt er persönlich zu einem und vervollständigt diesen Film. Das heißt nicht, dass man sich auf den Tod freuen soll. Man kann ihn sich nicht wünschen. Man kann ihn nur akzeptieren. Und darum kann ich nur raten, das Leben zu genießen, solange es währt. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit und zeitlich begrenzt. Daher sollte man nicht zu lange Zeit mit seiner Angst verwenden, sondern eher genießen. Und das ist auch der Grund, weshalb Epikur seinen berühmten Satz überhaupt gesagt hat. Letzten Endes ist der Tod nicht unsere Sache. Wir haben ihn nicht in unserer Gewalt und wir erleben ihn auch nicht. Also warum sollte man sich damit das ruinieren, worauf man doch Einfluss hat? Und zwar dieses Leben, das wir gerade führen. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Das war mein philosophischer Blick auf den Tod. Hoffentlich keine zu traurige Folge. Und falls ihr religiös seid, kann euer Glaube ja noch immer zutreffen. Dagegen will ich, wie gesagt, gar nichts sagen. Doch ich bin eben Philosoph und kein Theologe. Also soll das alles sein, was ich dazu sage. Wenn ihr etwas zu dieser Folge oder den anderen sagen wollt oder einer, die kommen soll, schreibt mir gerne über meinen Insta oder an meine Mail. Dann macht es gut und bis zum nächsten Mal.